Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
BVB. Euer BVB-Podcast. Voller echter Liebe. Mit Julius Eid und Christoph Albers auf meinsportpodcast.de.
Hallo zusammen, ich freue mich, euch zu einer neuen Folge BVB begrüßen zu dürfen, dem Borussia Dortmund Podcast auf meinsportpodcast.de. Ja, wie ihr sicherlich gemerkt habt, bin es heute wieder ich, der euch begrüßt, Christoph Albers. Und ja, ich muss es euch wieder in der Form sagen, Julius schafft es heute leider nicht, hat sehr viel um die Ohren. Uns geht es also gewissermaßen so wie dem BVB. Uns geht gegen Saisonende ein bisschen die Luft aus, was sicherlich auch an dem Mammutprogramm momentan liegt, sowohl was den Spielplan anbetrifft, als auch was ja unsere persönlichen Verpflichtungen angeht, egal ob nun Arbeit, Masterarbeit, private Verpflichtungen etc. Deshalb müssen wir manchmal momentan ein bisschen improvisieren. Das tun wir auch in dieser Woche, aber wir möchten euch ja trotzdem ein bisschen Programm bieten und in dem Fall bin ich das diesmal, der dafür einspringt. Deshalb sprechen wir jetzt in diesem Format einmal über die letzten beiden Spiele, über das Spiel gegen Fortuna Düsseldorf am Samstag, über das Spiel gegen Mainz 05 am Mittwoch und blicken nochmal auf das sehr wichtige Spiel gegen Leipzig am Wochenende voraus. Ich versuche eher, das ein bisschen allgemeiner zu halten, eine kleine Einordnung zu treffen, um das Ganze nicht zu lang werden zu lassen. Wie gesagt, morgen ist ja schon das nächste Spiel auf dem Programm. Da möchte ich euch noch die Möglichkeit geben, das komplett zu hören. Deshalb, wie gesagt, gehen wir nicht zu sehr ins Detail. Aber bevor ich jetzt noch weitere Zeit verliere am Anfang, gehe ich gleich mal in das erste Spiel. Wie gesagt, am vergangenen Samstag gegen Fortuna Düsseldorf, bei Fortuna Düsseldorf 1-0 gewonnen. Es war ein schwieriges Spiel, es war kein besonders niveauvolles Spiel. Ja, die Fortuna hat sich dazu entschieden, Borussia Dortmund mehr oder weniger zu spiegeln, sind ihrerseits auch in einem 3-4-3-System angetreten, um auch ja überall auf dem Feld Zweikämpfe führen zu können, um sich auch numerisch gut aufstellen zu können. Und das ist ihnen über weite Strecken auch gelungen. Sie standen relativ tief, haben Dortmund die Initiative überlassen, haben versucht, wieder über Umschaltmomente gefährlich zu werden, was in der zweiten Hälfte auch ein und andere Mal gelang. Also da denken wir mal an die Pfostenschüsse von Steven Skripski, zwei an der Zahl, oder auch ein guter Abschluss von Marcel Sobotka. Nichtsdestotrotz, um das an der Stelle mal abzukürzen, hat Fortuna Düsseldorf nicht besonders viele Chancen herausspielen können. Das lässt sich eigentlich auch ganz gut in den Zahlen erkennen. Also wenn man da mal drauf blickt, Fortuna Düsseldorf hat insgesamt 0,38 Expected Goals erspielt, Borussia Dortmund immer 0,68. Da täuschen die Pfostenschüsse denn vielleicht auch ein bisschen. Sie lassen es immer relativ knapp aussehen, was es natürlich auch war, aber die Chancen, aus denen sie resultiert sind, waren auch nicht besonders gut. Die meisten Abschlüsse eher aus der Distanz. Sie haben es auch nicht geschafft, sich da öfter im Strafraum irgendwie in aussichtsreiche Positionen zu bringen. Deshalb auch da muss man natürlich von so einem gewissen kalkulierten Risiko ausgehen. Wir haben ja schon öfter darüber gesprochen, dass Lucien Favre ja auch eine Philosophie vertritt, wo man auch mit Erwartungen spielt, wo man auch bereit ist, Abschlüsse aus der zweiten Reihe zuzulassen. Wobei wir bei den Skripski-Abschlüssen sicherlich nicht davon ausgehen müssen, dass das irgendwo geplant war. Da musste man ja dem Tempo und den Umschaltaktionen von Fortuna Düsseldorf Tribut zollen. Nichtsdestotrotz, denke ich, hatte Dortmund über weite Strecken der Partie doch die Spielkontrolle inne, ohne sich wirklich entscheidende Chancen herausspielen zu können in der ersten Halbzeit. Gerade Hakimi und Brandt hatten da ganz, ganz aussichtsreiche Positionen. Da hätte man sich das deutlich leichter machen können. Die Chancen wurden leider relativ leicht liegen lassen, sodass es dann doch ein bisschen gedauert hat. Eigentlich kam dann ja noch ein Tor von Rafi Guerrero, was leider dann aberkannt wurde, aus meiner Sicht zu Unrecht aberkannt wurde. Darüber müssen wir sicherlich auch nochmal sprechen. Ihr habt es sicherlich alle mitbekommen, das vermeintliche Handspiel. Und ich muss sagen, da bin ich dann wieder an dem Punkt, wo ich sagen muss, dass dieser Videobeweis und gerade hinsichtlich des Handspiels einfach keinen Sinn ergibt. Also wenn man sich 50 Wiederholungen minutenlang angucken muss, bis man da zu einer Entscheidung kommt, dass es ein Handspiel sein soll und wo man dennoch darüber diskutieren muss, ob das tatsächlich die Hand, also in dem Sinne der Oberarm oder die Schulter war, und dann darauf zu kommen, dass es so eine Fehlentscheidung ist, dass man das Tor aberkennen muss, kann ich eigentlich absolut nicht mitgehen. Das ist aus meiner Sicht nicht im Sinne des Fußballs. Es ist mir in dem Zusammenhang auch völlig egal, ob das jetzt Borussia Dortmund ist oder ob das Bayern München oder Schalke 04 ist. So ein Tor gehört aus meiner Sicht einfach gegeben, weil es letztendlich so unklar ist. Und da bin ich dann einfach der Auffassung, dass es im Zweifel für den Angreifer entschieden werden soll, weil letztendlich muss für mich ein glasklares Vergehen vorliegen, dass man das Tor dann zurücknimmt. Und das war für mich in dem Fall auf keinen Fall erfüllt. Ich finde, in den letzten Wochen wurde dieses Thema wirklich auf die Spitze getrieben. Es ist für mich unerträglich, es ist für mich nicht nachvollziehbar. Und da kann ich nur nochmal betonen, was ich vor einigen Folgen schon mal gesagt habe, dass mir da auch gewissermaßen die Fußballkompetenz fehlt, weil ich immer das Gefühl habe, dass die Entscheidungen nicht im Sinne des Fußballs getroffen werden. Wenn du Fußball gespielt hast, glaube ich, kannst du eigentlich nicht zu solchen Entscheidungen kommen. Oder zumindest, wenn du ein bisschen was für diesen Sport übrig hast. Das ist für mich einfach wirklich ein krasses Ärgernis, was momentan einfach so nicht hinzunehmen ist. Ich glaube, da müssen sich die Verantwortlichen aus dem Schiedsrichterwesen in der Sommerpause auch nochmal hinsetzen, sich hinterfragen und ja, vielleicht nochmal überdenken, wie man solche Entscheidungen nicht besser treffen könnte. Aber um mich da nicht länger aufregen zu müssen, um mich da nicht länger aufzuhalten, noch kurz zum weiteren Spielverlauf. Das entscheidende Tor fiel dann später in der Nachspielzeit. Der eingewechselte Erling Haaland vollendete eine schöne Hereingabe von Manuel Akanji ins Netz. Ruben Kastenmeier konnte dann am Ende nichts mehr machen. Ja, natürlich ein schöner Treffer so spät in der Partie. Wichtige 3 Punkte auch, um sich im Kampf um Platz 2 nochmal gut zu positionieren. Die Champions League war in dem Fall im Grunde sicher. Ist, denke ich, auch ein gutes Zeichen, dass die Mannschaft so lange wach war, dass sie bis zum Schluss auch den Glauben daran hatte, das gewinnen zu können. Ich glaube, das spricht auf jeden Fall für die Mannschaft und muss man auch einfach mal so sehen, in einem Kraftakt das hinten raus dann nochmal so zu entscheiden. Und ich glaube, da kommen wir jetzt auch schon gewissermaßen zur Überleitung zum zweiten Spiel, nämlich der 0-2-Niederlage gegen Mainz 05, jetzt am Mittwoch. Und da sind wir dann natürlich wieder in dieser ganzen Debatte, die gerade auf Twitter ja sehr emotional geführt wird, die aus meiner Sicht auch ein bisschen überhöht wird. Klar, das Spiel gegen Mainz 05 ging mit 2-0 verloren. Wir müssen auch nicht darüber sprechen, dass die Leistung nicht zufriedenstellend war. Und es ist natürlich auch, und das ist absolut nachvollziehbar aus meiner Sicht, legitim, sich darüber aufzuregen, dass die Mannschaft nicht so performt hat, wie sie könnte. Mainz 05 war die deutlich überlegene Mannschaft, hat sich deutlich bessere Torchancen herausgespielt, da kann man auch in den Zahlen ablesen. Mainz 05 hat deutlich mehr investiert, ist mehr als 8 Kilometer mehr gelaufen, hat ja im Grunde 25% mehr Sprints hingelegt, hat wirklich einen großen Aufwand betrieben und sich dann auch belohnt. Auf Dortmunder Seite muss man sagen, hat sehr viel gefehlt, offensiv hat sehr viel gefehlt, defensiv hat aber auch sehr viel gefehlt. Zum Beispiel das erste Gegentor ist für mich da exemplarisch. Wie gesagt, auf außen gar kein Druck auf den Flankengeber, weil man trotz Fünferkette in der Breite nicht gut aufgestellt ist. Im Zentrum keine Zuteilung. Piszczek findet nicht zu Johnny Burkhardt, der dann frei einköpfen kann. Also hat sehr, sehr viel gefehlt, auch an Organisationen, an Abstimmung, an Frische aber auch. Und ich glaube, das ist schon mal ein wichtiger Punkt, der für mich da entscheidend ist. Borussia Dortmund hat ja da auch offenbart, dass die Mannschaft dann nicht mehr in der Lage war, 90 Minuten alles reinzuschmeißen. Und ich glaube, da müssen wir uns ein bisschen auf Ursachenforschung begeben, um das richtig einzuordnen. Also zunächst mal muss man sagen, dass sehr, sehr viele Spieler wieder von Anfang an gespielt haben, die zuletzt auch immer gespielt haben, also egal, jetzt auch Piszczek, Hummels, Can, Bürki, Witzel, Brandt, Hakimi, Guerrero, Sancho, Hazard, Haaland, das war die Startelf und das sind alles Spieler, die in der letzten Zeit sehr viel gespielt haben. Dazu sind es auch viele Spieler, die kürzlich irgendwann auch gesundheitliche Probleme hatten, egal ob jetzt Witzel, Can, ja, auch Sancho und Haaland. Und das muss man denen auch irgendwann mal zugestehen. Also der Rhythmus jetzt ist, und ich glaube, das hat man nach dem Interview von Chris Löwe gestern Abend auch nochmal gesehen, es ist verrückt. Also die Jungs müssen nach einer Unterbrechung, die natürlich auch schwierig war, weil sie den Rhythmus durchgebrochen hat, müssen alle 3 Tage auf dem Platz stehen, müssen das liefern. Ja, Dortmund muss zusätzlich noch verdauen, dass sie die Meisterschaft nicht holen können dieses Jahr. Der FC Bayern hat es ja bekanntermaßen durch den Sieg in Bremen perfekt gemacht. Da prasselt momentan einfach ja auch viel auf die Mannschaft ein, ne? Also auf der einen Seite psychische Belastung, physische Belastung, ja. Da ist es, glaube ich, auf der einen Seite schwer, im Kopf immer diese hundertprozentige Motivation auf den Platz zu bringen. Ich meine, natürlich kann man immer sagen, das sind Profis, die werden dafür bezahlt, es geht noch um Platz 2, dies und das. Ja, aber wir spielen, oder Borussia Dortmund spielt in der Bundesliga. Das sind alles gute Kicker, das sind alles Jungs, die das Handwerkszeug mitbringen, die auch die Einstellung mitbringen. Und wenn du da auch mal, 1% weniger bringst, und das klingt wie ein Klischee, aber so ist es nun mal, dann wird der Gegner das ausnutzen und dann wirst du das Spiel verlieren. Dafür ist es zu eng, ja, dafür sind es immer wieder Nuancen, die den Unterschied machen und dann reicht es an solchen Tagen nicht. Und natürlich ist das nicht schön und das sollte nicht passieren, aber sowas passiert, weil das auch menschlich ist und ich kann das durchaus nachvollziehen, dass man nicht jeden Tag bei 100% sein kann, nicht jedes Spiel bei 100% sein kann. Und das war so ein Spiel, wo Borussia Dortmund nicht bei 100% war. Und wenn wir jetzt mal auch das ein bisschen einordnen, jetzt nach dem Restart hat Borussia Dortmund 5 von 7 Spielen gewonnen, eine Niederlage gegen den FC Bayern, wo man auch wirklich ein gutes Spiel gemacht hat, finde ich. Also da hat man auf jeden Fall auf Augenhöhe mit den Bayern gespielt und die Bayern sind, wie wir alle sehen können, momentan sehr, sehr schwer aufzuhalten. Und jetzt eben gegen Mainz in einer sehr intensiven Phase, wo man jetzt auch schon wieder mit dem Spiel gegen Leipzig am Wochenende das nächste Highlight vor der Brust hat. Und dann muss man natürlich auch nochmal den Gegner dazu sehen. Ja, Mainz 05 ist, denke ich, eine Mannschaft, die über viel Potenzial verfügt, die auch physisch über große Qualitäten verfügt und die natürlich auch im Abstiegskampf stecken, genauso wie Fortuna Düsseldorf am Samstag. Das sind Teams, die ja für die es um alles geht. Das ist emotional der Höhepunkt für die jetzt auch, diese Schlussphase. Die Motivation zieht sich für die auch einfach aus der Situation. Für die geht es ums Überleben, für die geht es um deutlich mehr als für Borussia Dortmund. Und das muss man irgendwo auch anerkennen, ja. Die zerreißen sich, die haben auch eine gewisse Qualität und die müssen liefern. Und so abgedroschen das immer klingt, wenn man sagt, die einen wollen gewinnen, die anderen müssen, so, das kann schon einen Unterschied ausmachen. Dazu hat Mainz, denke ich, auch in den letzten Wochen, wenn man das so sieht, deutlich mehr rotiert, haben auch immer wieder andere Spieler auf den Platz gebracht. Das kann natürlich physisch auch nochmal einen kleinen Unterschied machen. Dazu eben auch nicht diesen Aspekt der vielen, vielen Ausfälle gehabt, wie es vielleicht bei Borussia Dortmund der Fall war. Und all sowas spielt denn da auch mit rein. Und da muss man dann vielleicht auch einfach mal auch Borussia Dortmund eine Niederlage zugestehen. Das kann passieren und das gehört auch zum Fußball dazu, dass man mal eine Niederlage einsteckt. Ich meine, das ist ja auch das, worüber wir momentan sprechen, dass das auch kein wünschenswerter Zustand ist, wenn eine Mannschaft immer gewinnt. Ist sicherlich eine andere Diskussion und ich will mich jetzt auch gar nicht zu sehr darin üben, die Niederlage jetzt irgendwie schön zu reden, weil letztendlich war das sportlich auf jeden Fall nicht der Anspruch von Borussia Dortmund, aber Ich werbe für gemäßigtere Ansichten in der Rezeption dieses Spiels. Wir müssen uns das auch wirklich nochmal vor Augen halten. Eben diese Statistik nach dem Restart 5 von 7 gewonnen. In der Rückrunde 12 von 15 Spielen gewonnen bei 3 Niederlagen. Also Auch nach den Bayern die zweitbeste Rückrundenmannschaft. Und ich glaube, das ist momentan einfach auch das Kräfteverhältnis. Ja, Borussia Dortmund befindet sich momentan nicht auf Augenhöhe mit dem FC Bayern München. Ja, aber befindet sich immer noch klar über dem Niveau der Konkurrenz. Wenn man das zum Beispiel mal sieht, RB Leipzig hat in der Rückrunde 10 Punkte weniger geholt. Und selbst Bayer Leverkusen, die wirklich eine fantastische Rückrunde spielen, haben 4 Punkte weniger als Borussia Dortmund. Also wir müssen auch da mal betonen, dass Borussia Dortmund eine fantastische Rückrunde spielt. Wirklich. Es ist außergewöhnlich, was da geleistet wird. Nur weil die Bayern von 15 Rückrundenspielen 14 gewonnen haben und 1 unentschieden gespielt haben, müssen wir das, was Borussia Dortmund geleistet hat, nicht unbedingt schlecht reden. Ja, das ist momentan die Liga, in der wir spielen. That's life. So ist es. Ja. Und ich glaube, man muss auch im Umfeld von Borussia Dortmund mal wieder einen Schritt zurück machen, sich in Demut üben und auch mal sagen, dass Lucien Favre mit seiner Mannschaft einen fantastischen Job macht. Ja, ich weiß, ich werbe immer viel für Lucien Favre, ich habe da immer viel Verständnis für, aber das ist alles andere als gewöhnlich, was da passiert. Und das verdient auch irgendwo Anerkennung und dann muss man auch als Fan mal sagen, es ist okay, dass wir dieses Spiel verloren haben. Nächstes Spiel geht's weiter. Ich stehe hinter der Mannschaft, ich stehe hinter dem Trainer, ich bin unterstützend. Und mir ist momentan immer zu viel destruktiv. Also es ist mir deutlich zu destruktiv, was da passiert. Ich kann es auch einfach nicht verstehen, warum nach einer Rückrunde mit 12 Siegen aus 15 Spielen eine Trainerdebatte tobt. Also wo sind wir hier eigentlich? Das entzieht sich ja jeglicher Grundlage und wir können ja auch nicht darüber sprechen, dass keine Entwicklung stattgefunden hat, dass da permanent Fehlentscheidungen getroffen werden, dass da massive Probleme in der Beziehung zwischen Mannschaft und Trainer sind. Das ist ja nicht der Fall. Und keine Ahnung, das musste jetzt einfach auf jeden Fall auch von meiner Seite einfach mal raus, weil es mich massiv gestört hat, jetzt was ich da zuletzt erlebt habe. Deshalb weiß ich, ich muss dann auch mir mal einfach einen Tag Twitter aufnehmen, damit ich mir das nicht antun muss. Aber jetzt ist auch gut damit. Wie gesagt, ich möchte auch nochmal an der Stelle betonen, dass die Leistung nicht der Anspruch sein kann. Aber ich glaube, wir tun gut daran, jetzt unseren Blick nach vorne zu werfen auf das Spiel gegen RB Leipzig. Am morgigen Samstag, 15:30 natürlich alle Spiele jetzt an den letzten beiden Spieltagen, natürlich Samstag 15:30. Und da geht es jetzt natürlich nochmal um die Vizemeisterschaft. Ganz klar, das ist das entscheidende Spiel. Wie gesagt, die Champions League ist uns nicht mehr zu nehmen und das ist, glaube ich, eine sehr, sehr gute Nachricht. Das ist das Mindestziel, das ist erreicht. Und jetzt geht es darum, die Vormachtstellung hinter dem FC Bayern zu sichern. Das Spiel gegen Leipzig wird davor entscheidend sein, bevor man dann am letzten Spieltag nochmal Hoffenheim empfängt. Und über das Spiel gegen Leipzig sprechen wir dann gleich nach einer kurzen Pause. Und dann nehmen wir uns dem nochmal im Detail an. Bis gleich.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Und da sind wir auch schon wieder. Herzlich willkommen zurück zu BVBeben, dem Borussia Dortmund Podcast auf meinsportpodcast.de. Und ich bin froh, dass ihr wieder da seid, um mit mir gemeinsam schon mal auf das Spiel am kommenden Wochenende gegen RB Leipzig vorauszublicken. Die Leipziger sind aus meiner Sicht eine Mannschaft, die man ja sehr schlecht einschätzen kann. Momentan, wie schon vorhin erwähnt, sie haben in der Rückrunde 10 Punkte weniger geholt als Borussia Dortmund, was natürlich im ersten Moment relativ viel ist, haben auf der anderen Seite aber schon seit dem 25. Januar nicht mehr verloren. Das sind, glaube ich, dann 12 Bundesligaspiele seitdem. Haben oftmals unnötig Punkte liegen gelassen, wie jetzt zum Beispiel unter der Woche auch gegen Fortuna Düsseldorf, wo man ja sehr spät noch eine 2-0-Führung hergeschenkt hat, aber auch zum Beispiel gegen Paderborn unnötiges 1-1. Und so hat sich das dann ein bisschen gehäuft, dass man am Ende dann ja, in der Rückrundentabelle so einen großen Rückstand auf Borussia Dortmund aufweist. In der Tabelle sind es allerdings nur 3 Punkte und das macht natürlich die Ausgangssituation sehr reizvoll. Es geht um die Vizemeisterschaft, das ist das, was auf dem Spiel steht. Borussia Dortmund hat derzeit 3 Punkte Vorsprung und versucht natürlich, die nach Möglichkeit zu halten. Beide haben eine Tordifferenz von plus 45, also da tut sich nicht besonders viel, aber es geht tatsächlich denn, ja, darum, das mit einem Sieg zu sichern. Die Champions-League-Qualifikation ist zumindest Borussia Dortmund nicht mehr zu nehmen. RB Leipzig hat aber immerhin auch 4 Punkte auf Borussia Mönchengladbach, ist also auch in einer sehr guten Ausgangsposition, um sich für die Champions League zu qualifizieren. Für sie ist es allerdings, soweit ich das sehen kann, noch nicht perfekt. Von daher ist der Druck wahrscheinlich auf ihrer Seite größer. Borussia Dortmund muss nach der Niederlage gegen Mainz aber auch sicherlich eine Reaktion zeigen und wird alles daran setzen, zumindest den 2. Platz zu sichern, um die Saison auch für sich einigermaßen persönlich abschließen zu können. Blicken wir allerdings noch mal ein bisschen detaillierter auf RB Leipzig und ja, da ist ja immer so eine Sache, was kann man eigentlich von ihnen erwarten? Und da ist natürlich mit Julian Nagelsmann ein Trainer, der sehr variabel ist, der sich traut, viel zu verändern und der es seinem Gegenüber nicht immer einfach macht. In letzter Zeit hat Leipzig sehr selten auf eine Dreierkette gesetzt, hat eher mit einer Viererkette gespielt, entweder in einem eher 4-3-1-2 System oder auch eher das altbewährte RB-Modell 4-2-2-2 mit zwei offensiven Flügelspielern, die aber immer wieder gerne ins Zentrum rücken, die immer wieder da auch sich in den Halbräumen positionieren, um anspielbar zu sein, um den Gegner weh zu tun. Während zum Beispiel auch Timo Werner natürlich ein Stürmer ist, der immer wieder auf die Außen rausfällt, um sich da anzubieten. Und so ist Leipzig einfach sehr schwer greifbar, weil sie auf vielen Positionen sehr variable Spieler haben. Ich meine auch im Mittelfeld mit Kevin Campbell und Marcel Sabitzer, zwei Spieler, die sowohl das Zentrum als auch Außenpositionen bespielen können, die sich sehr clever positionieren, die sehr dynamisch sind und einen großen Arbeitsaufwand sowohl nach vorne als auch nach hinten betreiben. Dazu kommt dann noch ein Spieler wie Dani Olmo, der auch schwer zu greifen ist, der ja auch so ein Hybrid aus Flügelspieler und Zehner ist, der ja auch ein sehr interessanter Spieler ist und sich immer besser einzufinden scheint. Dazu kommen natürlich dann auch noch zum Beispiel ein Spieler wie Konrad Leimer, der aus meiner Sicht ein sehr, sehr wichtiger Spieler ist für Leipzig, kann sowohl rechts hinten als auch im zentralen Mittelfeld spielen. Zuletzt hat er rechts hinten begonnen, ist auch jetzt sicherlich wieder eine Option. Aber ich glaube, da ist es sehr, sehr schwer abzuschätzen, was uns da tatsächlich denn erwartet. Ich rechne damit, dass sie wieder auf eine Viererkette setzen. Zuletzt haben sie ja mit Halstenberg und Klostermann im Zentrum gespielt. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass Dayot Upamecano wieder ins Abwehrzentrum rückt, was wiederum Halstenberg die Chance geben würde, auf links rauszurücken, auf seine eigentliche Stammposition. Denkbar ist aber natürlich auch, dass Angelino drin bleibt, der gerade offensiv natürlich relativ viel zu bieten hat. Ich glaube aber defensiv und physisch gesehen ist Halstenberg da schon eher die präferierte Variante. Ansonsten ist für Borussia Dortmund natürlich Timo Werner als Topscorer der Bundesliga natürlich schon absoluter Fokuspunkt. Mit seinen Läufen in die Tiefe, mit seinem Tempo ist er sicherlich sehr schwer zu bespielen. Gerade Mats Hummels zum Beispiel mag das ja nicht besonders, mit Tiefe konfrontiert zu werden. Ich kann mir vorstellen, dass eigentlich zum Beispiel ein Spieler wie Lukas Piszczek ein sehr gutes Match für ihn wäre. Werner weicht gerne auf die linke Seite aus, fällt auch gerne mal auf die Außenbahn raus. Piszczek als gelernter Außenverteidiger, oder nicht gelernt, aber als angestammter Außenverteidiger, der jetzt auf einer Halbposition spielt, könnte dem natürlich ganz gut begegnen, finde ich. Hat das auch zum Beispiel gegen Paris sehr, sehr gut gemacht, gegen Spieler mit viel Tempo. Da könnte ich mir schon vorstellen, dass man das ganz gut hinbekommt. Ansonsten bei Leipzig finde ich immer ein Spieler, auf den man unfassbar gut aufpassen muss, ist Christopher Nkunku. Technisch überragend, unfassbar kreativ, schlägt gute Standards, bewegt sich gut in den Räumen, hat ein gutes Gespür dafür, wenn er nach vorne aufdrehen kann. Also da muss man auf jeden Fall aufpassen. Eine Variante mit Patrick Schick als physisch starken Spieler ist natürlich auch denkbar. Ihr seht es schon, ich bin da gerade, kann mich da schwer auf wenige Spieler fokussieren, weil Leipzig einfach eine sehr, sehr gute Breite im Kader hat und sehr viele unterschiedliche Optionen hat. Also auch Nordi Mukiele wäre zum Beispiel eine sehr physische Variante für die rechte Außenverteidigerposition. Auf der anderen Seite offensiv haben sie auch noch Ademola Lookman zu bieten. Emil Forsberg wurde zuletzt wieder eingewechselt. Amadou Haidara ist im Zentrum auch eine gute Variante, weil er über sehr viel Dynamik verfügt. Ich glaube, das ist die größte Herausforderung auch fürs Wochenende, dass Leipzig alle Möglichkeiten hat, dass sie sehr schwer auszurechnen sind, dass Julian Nagelsmann sehr schwer auszurechnen ist. Und deshalb wird es für den BVB vor allem darum gehen, auch sein Spiel zu spielen, um sich da nicht zu sehr abhängig zu machen, um nicht ins Reagieren zu kommen. Und für Borussia Dortmund wird es auch einige Herausforderungen geben, die da zu lösen sind. Und da sind wir natürlich erstmal personeller Natur etwas gebeutelt. Don Axel Zagadou und Manuel Akanji fallen bekanntlich verletzungsbedingt aus. Auch Thomas Delaney dürfte mit muskulären Verletzungen noch nicht wieder zur Verfügung stehen. Das dünnt die Option natürlich sehr stark aus. Ich glaube, Reina dürfte nach menschlichem Ermessen wieder rechtzeitig fit werden. Aber auch noch ein sehr bitterer Schlag dazu. Ashraf Hakimi hat sich eine fünfte gelbe Karte eingehandelt, ist damit also auch gesperrt raus. Und damit bleiben Lucien Favre gar nicht mehr allzu viele Optionen. Ich rechne tatsächlich nicht damit, dass er umstellt. Es wäre aus meiner Sicht untypisch, dass er jetzt von seinem System abrückt. Wäre, denke ich, auch in so einem Spiel ein relativ großes Risiko, was man, glaube ich, nicht unbedingt eingehen sollte. Und da muss man dann personell gesehen ein bisschen Puzzle spielen. Seit Birki im Tor ist natürlich klar. Davor Piszczek und Hummels sicherlich in der Dreierkette gesetzt. Zuletzt gegen Mainz hat Emre Can da gespielt. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass man Can eigentlich im Mittelfeld braucht, um da eben ein bisschen mehr physische Präsenz zu haben, als jetzt zum Beispiel das Duo Axel Witzel und Julian Brandt, das da gegen Mainz gespielt hat. Ich glaube, das würde gegen Leipzig nicht unbedingt vorteilhaft sein. Deshalb denke ich, wäre Can da eine ganz gute Option. Auf der anderen Seite braucht man Can natürlich im Abwehrzentrum, wo er Leonardo Balerdi nicht unbedingt zu vertrauen scheint. Ich glaube, das wird eine sehr schwierige Frage. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass er da groß ins Experimentieren geht. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass er da auf einmal mit einer Lösung ankommt wie Tobias Raschel im Abwehrzentrum oder ob er da zum Beispiel auch einen Spieler wie Schmelzer nochmal anders instrumentalisiert. Ich meine, denkbar wäre natürlich auch, dass man Rafi Guerreiro ins Zentrum zieht, Schmelzer auf links, aber das wäre aus meiner Sicht eine sehr große Überraschung. Deshalb rechne ich damit, dass er entweder wieder auf die Variante Brandt-Witzel im Zentrum und Can eine Dreierkette setzt oder ob er dann tatsächlich auf Balerdi eine Dreierkette setzt und den Can ins Mittelfeld zieht. Auf der rechten Außenbahn erwarte ich Mathieu Morey. Morey hat zuletzt sehr viele Einsätze bekommen als Einwechselspieler, hat sich da aus meiner Sicht auch eigentlich ganz gut präsentiert. Ich denke, dass da wenig dagegen spricht, dass er jetzt auch das Mandat für die Startelf bekommt. Ansonsten offensiv, denke ich, muss man sehen, ob Erling Haaland direkt wieder 90 Minuten gehen kann. Hat jetzt gegen Mainz 90 gespielt. Aus Mangel an Alternativen würde ich aber tatsächlich davon ausgehen, dass er wieder in der Startelf steht und vorne das Trio bildet, gemeinsam mit Hazard und Sancho. Denkbar wäre natürlich auch, dass Haaland jetzt wieder eine Pause bekommt, wäre aber, glaube ich, nur möglich, wenn Brandt im Zentrum frei gemacht wird. Also wenn er einen vorrücken kann und jemand anderes im Zentrum übernimmt. Übrigens auch eine Möglichkeit, habe ich eben unterschlagen, dass natürlich auch Balerdi die Funktion im Mittelfeldzentrum einnimmt, hat er ja auch schon als Einwechselspieler das ein oder andere Mal gemacht. Nichtsdestotrotz, um das jetzt mal wieder auf eine generelle Ebene zu bringen, ist das natürlich alles andere als optimal, dass man ja so stark eingeschränkt ist in der Personalauswahl vor so einem Spiel, vor so einem wichtigen Spiel, zumindest auch emotional sehr wichtigen Spiel. Nichtsdestotrotz, glaube ich, wird der Weg für Borussia Dortmund über Kontrolle gehen. Auf der einen Seite Kontrolle in Ballbesitz, sauberer Spielaufbau, geduldiger Spielaufbau, nichts überstürzen. Ich glaube, eine sehr gute Konterabsicherung ist von sehr großer Bedeutung, weil Leipzig eben über das nötige Tempo und die nötige spielerische Qualität verfügt. Das heißt, dass man da auf jeden Fall sicher gehen muss, dass die Tiefenstaffelung stimmt. War zuletzt, wie ich ja schon im ersten Teil erwähnt habe, nicht immer der Fall. Da muss man auf jeden Fall auch zum Beispiel einen Spieler wie Mats Hummels, dem sowas nicht so gut steht, auf jeden Fall schützen. Roman Bürki wird da sicherlich auch gut mitspielen müssen. Auf der anderen Seite glaube ich, Pressing, also ein Offensivpressing, höchstens situativ. Ich glaube, da bietet es sich an, eher dem gewohnten Grundprinzip zu vertrauen, relativ viele Spieler hinter den Ball zu bekommen, aus einer konzentrierten, massiven Defensive heraus zu spielen. Ich glaube, dass sich da auch eine Anordnung eher im 5-4-1 empfiehlt, dass man wirklich auch in der Breite gut abgesichert ist, dass man die Möglichkeiten hat, Spieler wie Kampel oder Sabitzer und Co. Dementsprechend aufzunehmen, damit man sie auch in die Zwischenräume begleiten kann. Ich glaube, da ist es sehr wichtig, dass da korrekt übergeben wird, dass man dann eine klare Zuteilung hat, damit sie eben nicht die penetrierenden Pässe in die Schnittstellen spielen können. Sonst, was man ja auch öfter sieht, dass das 5-3-2, was eben auch mehr Möglichkeiten im Anlaufen gibt, dass man eben die Abwehrspieler im Spiel auf mehrmals unter Druck setzen kann, bietet sich in dem Fall nicht unbedingt an. Ich glaube, aufgrund der Grundausrichtung mit einer Viererkette bei Leipzig wäre das auch sinnvoller, das so mit einem Spieler zu tun, dass Haaland versucht, Leipzig auf eine Seite zu lenken, dass Leipzig eben immer wieder gezwungen ist, Druck auszuüben auf die Dortmunder Hintermannschaft, die dann wiederum sich darauf einstellen kann, Konter vorzubereiten. Aber ich erwarte, dass es ein sehr intensives und ein sehr schwieriges Spiel wird. Ich halte insgesamt zumindest von der Leipziger Mannschaft relativ viel. Ich glaube, dass die Profile der Spieler für Dortmund schwierig zu bespielen sind. Und da müssen wir natürlich auch an der Stelle nochmal über Timo Werner sprechen. Er hat bekanntermaßen seinen Wechsel zum FC Chelsea verkündet, wird auch nicht über den 1. Juli hinaus bei Leipzig bleiben, um noch die Champions League zu spielen. Aber um das gleich mal vorwegzunehmen, ich kann mir nicht vorstellen, dass das einen größeren Impact hat. Wie gesagt, er hat zum Beispiel auch gegen Düsseldorf jetzt getroffen und da war das sicherlich auch schon allen klar intern. Der externe Faktor ist jetzt, glaube ich, auch nicht so groß, allein dadurch, dass eben keine Fans im Stadion sind. Von daher rechne ich nicht damit, dass das einen Impact hat. Um das jetzt mal in geordnete Bahn zu lenken um es zum Abschluss zu bringen, ich rechne damit, dass es ein sehr, sehr enges Spiel wird und kann mir gut vorstellen, dass es am Ende nur unentschieden wird. Für Leipzig ja gewissermaßen neues Standardergebnis. Also realistische Tipp meinerseits, ein schönes 2-2. Ich glaube auch, dass Tore fallen werden. Obwohl, ja doch. Aber da wir ja immer noch im Borussia Dortmund Podcast sind und da ich mich ja auch nicht der allgemein sehr negativen Stimmung anschließen möchte, tippe ich natürlich nochmal auf einen Dortmund-Sieg 2-1. Das ist der offizielle BVB-Tipp. Und mit diesem guten Gefühl möchte ich euch dann auch ins Wochenende entlassen. Ich hoffe, dass wir uns nächste Woche wieder ja, alle zusammen hören, dann auch mit Julius wieder am Start, um nochmal auf Leipzig zurückzublicken, oben auf das letzte Spiel gegen Hoffenheim vorauszublicken und schon mal so langsam dann, ja, dem Saisonausgang entgegenblicken können, hoffentlich denn schon als feststehender Vizemeister, und ich glaube, damit können wir dann auch alle irgendwo zumindest leben. Gut, bis dann, viel Spaß beim Spiel, habt ein schönes Wochenende, bleibt uns gewogen, bis dann, ciao, ciao.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
BVB. Euer BVB-Podcast. Voller echter Liebe. Mit Julius Eid und Christoph Albers. Auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.